Der Bibelpodcast.
Das Buch Josua.
Am Mikrofon
Evodia
und Christoph Gunia.
Josua wird in Ägypten geboren und ist zur Zeit des Auszugs aus Ägypten ein junger Mann. Er ist ursprünglich Hoschea, das heißt Rettung oder Heil. Erst Mose nennt ihn Josua, das heißt Jahwe ist Rettung bzw. Jahwe ist Heil. Mose ist es auch, der ihn als seinen Diener beruft. Eines unserer Bücher nennt ihn den persönlichen Referenten Moses. Er führte in Rephidim das israelitische Heer und war zusammen mit Kaleb einer der Kundschafter, die das Land Kanaan erkundeten. Er ist einer von nur zwei Israeliten aus der Zeit des Auszugs, die das verheißene Land betreten dürfen. Zusammen mit Kaleb vertraute er Gott, als die anderen Kundschafter das Volk verunsicherten. Der Einmarsch und die Eroberung Kanaans unter Josua beginnt entweder 1405 vor Christus oder um 1200 vor Christus. Eine genaue Datierung ist nicht möglich. Verschiedene archäologische Funde sprechen für ein Datum um 1405 vor Christus, allerdings gibt es auch Quellen, die einen Zeitpunkt um 1200 stützen. Josua verfasst das Buch zum Teil selbst, erwähnt in Kapitel 24, Vers 26, hat aber sicherlich mindestens einen Mitautor, da Josuas Tod und einige Geschehnisse danach mit aufgezeichnet sind. Manche Teile des Buches können ein ganzes Stück später verfasst worden sein oder Teile des Buches wurden aktualisiert. Das zeigt sich an den Stellen, wo bis auf den heutigen Tag steht. Generell muss das Buch vor 1000 vor Christus verfasst worden sein, da die Jebusiter in Jerusalem erwähnt werden. Diese werden erst um 1000 vor Christus von David von dort vertrieben. Zudem muss das Buch vor 970 vor Christus geschrieben worden sein, da die Kanaaniter zu diesem Zeitpunkt noch in Gesa wohnen. Sie werden 970 vor Christus von dort vertrieben.
Das Buch hat einen Rahmen und ein Mittelstück. Den Rahmen bildet das Reden Gottes zu Josua in Kapitel 1 als Befehl und Ermutigung zur Landnahme und das Reden durch Josua zum Volk in Kapitel 23 und 24, um sie zu ermahnen und zu ermutigen. Das Mittelstück besteht aus zwei Akten. Erstens die Eroberung des Landes, Kapitel 2 bis 12, und zweitens die Verteilung des Landes, Kapitel 13, Vers 8 bis 22. Das Buch fängt damit an, dass Josua als legitimer Nachfolger Moses von Gott eingesetzt wird. Er hat eine ähnliche Berufungsgeschichte wie Mose mit dem Dornenbusch. Gott redet zwar nicht direkt mit Josua, wie er es mit Mose getan hat, aber er begegnet ihm als Engel des Herrn. Wichtig ist, dass Gott hier zuerst handelt, indem er zu Josua spricht. In dem, was Josua macht, handelt Gott selbst. Zuerst redet Gott von seinem Tun und dann von dem, was Josua tun soll. Allem, was Josua macht, ist das Handeln Gottes vorgeschaltet. Gott will den Israeliten eine Ruhe schaffen und will ihnen dafür das Land als Besitz geben. Was ist hier mit Ruhe schaffen gemeint? Die Aussage, Jahwe schafft euch Ruhe und Jahwe gibt euch das Land, werden gleichbedeutend gebraucht. Gott will sie zur Ruhe bringen, wie er selber am siebten Tag nach der Schöpfung geruht hat. Ruhe bedeutet auch Heil, was wiederum bedeutet, in guter Gemeinschaft mit Gott zu leben. Allerdings ist das eine vorläufige Ruhe, denn im Hebräerbrief steht, denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben? Erst durch Jesus Christus hat Gott wirklich Heil geschaffen. Er hat dafür gesorgt, dass Menschen sich ausruhen können. Gott hat dafür gesorgt, dass sie wieder ganz mit ihm versöhnt sind. Mit der Gabe des Landes erfüllt Gott auch seine Verheißung an Abraham. Wichtig ist, dass das Land nicht dem Volk selbst gehört, sondern Gott. Das Volk soll deshalb auch vernünftig mit dem Land umgehen. Für den richtigen Umgang mit dem Land hat Gott durch Mose schon einiges an Geboten gegeben.
Um das Land einzunehmen, müssen die Israeliten den Jordan überqueren und Jericho erobern. Wie schon zur Erkundung des Landes, werden Kundschafter nach Jericho geschickt. Diese Kundschafter werden von der Prostituierten Rahab versteckt und sie verhilft ihnen zur Flucht, als sie erkannt werden. Sie schließen ein Abkommen. So wie sie das Leben der Kundschafter gerettet hat, sollen auch sie ihr Leben retten, wenn sie Jericho einnehmen, denn sie glaubt an Jahwe. Die Israeliten überqueren den Jordan zu einer denkbar schlechten Zeit. Es ist Frühjahr und Schmelzwasser aus den Bergen lässt den Fluss über die Ufer treten. Eventuell fühlen sich die Kanaaniter deswegen sicher und rechnen nicht mit den Israeliten.
Wichtig ist hier, dass der Jordan mit dem Schilfmeer gleichgesetzt wird und damit auf ein Ereignis zu Beginn des Auszuges anspielt. Es ist ein Wunder, damit Israel sieht, dass Gott mit ihnen ist und ein deutliches Zeichen für die Völker drumherum. Das Volk soll Jahwe fürchten Und diese Furcht führt bei dem Volk zu einer dankbaren Haltung. Bei den übrigen Völkern bewirkt die Erkenntnis Jahwes Angst und Schrecken. Als sie über den Jordan gegangen sind, lagern sie sich in Gilgal. Jetzt können sie sich von den Früchten des Landes ernähren. Deshalb bleibt das Manna von nun an aus. Während der Zeit in der Wüste hat Israel die Beschneidung nicht mehr praktiziert. Ein Grund dafür ist nicht bekannt. Jetzt werden alle männlichen Mitglieder des Volkes als Bundeserneuerung beschnitten. Das Volk feiert das Passafest zum ersten Mal im verheißenen Land. Das Fest stellt den Abschluss der Wüstenzeit dar und dient der Erinnerung an das, was bisher gewesen ist. Der Auszug aus Ägypten und der Einmarsch in das verheißene Land.
Jetzt kann sich das Volk an die Einnahme des Landes machen. Am Anfang steht Jericho, eine sehr gut befestigte Stadt. Man vermutet, dass Jericho auf einem rund 4 Hektar großen Hügel lag, der heute Tell es-Sultan heißt, ca. 20 Kilometer westlich von Jerusalem. Bei für diese Zeit üblichen 375 bis 500 Menschen pro Hektar würde es heißen, dass dort nur 2000 Menschen gewohnt haben. In der biblischen Erzählung findet sich keine Angabe, wie viele Bewohner in der Stadt lebten. Geht man davon aus, dass die Israeliten um 1400 vor Christus das Land und Jericho eingenommen haben, passen die archäologischen Funde. Um 1200 vor Christus ist die Stätte nicht bewohnt, eventuell ein Zeichen dafür, dass die Stadt zu diesem Zeitpunkt immer noch zerstört da niederlag. Trotzdem ist die genaue Lage und der Zeitpunkt der Einnahme Jerichos umstritten. Vor der Einnahme begegnet Josua dem Obersten des göttlichen Heeres. Er unterwirft sich ihm und ordnet sich damit dem Willen Gottes unter. Auf Anweisung dieses Heerführers lässt Josua die Israeliten jeden Tag einmal um die Stadt ziehen. Das ganze 6 Tage lang. Dabei gehen die Soldaten vor 7 Priestern mit Posaunen. Dahinter die Bundeslade und dann das Volk. An dieser Anordnung sieht man, dass Jahwe mitten unter ihnen ist. Er zieht mit ihnen in die Schlacht. Die Priester blasen in die Posaunen, während das Volk schweigt. Am 7. Tag, am Sabbat, ziehen sie 6-mal so um die Stadt. Beim 7. Mal erhebt das Volk auf Anweisung Josuas das Kriegsgeschrei. Die Mauer Jerichos fällt ein und das Volk steigt zur Stadt hinauf. Bis auf Rahab und die Menschen in ihrem Haus wird alles Lebende getötet.
Gott hat angeordnet, dass die Stadt hochheilig sein soll. Das heißt, sie gehört ihm allein. Deswegen wird alles Lebende getötet und das Volk darf nichts aus der Stadt mitnehmen. Alles dort ist Gott geweiht und darf deswegen nie wieder normal im Alltag verwendet werden. Heiliges kann durch Berührung mit Profanem nicht heilig bzw. unheilig werden. Hochheiliges kann nicht profan werden, sondern alles Profane, das mit Hochheiligem in Berührung kommt, wird ebenfalls hochheilig und muss Gott übergeben werden. Im Falle von Leben heißt dies den Tod. Genau das ist mit Bannen oder dem Bann des Herrn gemeint.
Nach diesem Sieg schickt Josua Kundschafter nach Ai. Ai ist archäologisch noch problematischer als Jericho. Die Stelle, die allgemein mit Ai gleichgesetzt wird, Et Tell, ist laut Ausgrabungen zwischen 2300 und 1200 vor Christus unbewohnt. Theoretisch hat dort kein Mensch gelebt, als Israel dort vorbeizog. Alternative Orte zu suchen, hat laut unseren Quellen bisher keinen Erfolg gebracht. Die Kundschafter kommen zurück und überzeugen Josua, nur 3000 Mann des Heeres nach Ai zu schicken. Ai habe nur eine kleine Streitmacht und sei leicht zu schlagen. Josua handelt, ohne Gott zu fragen, und schickt die Streitmacht los. Das Heer wird geschlagen und 36 Männer finden den Tod. Das Volk ist erschüttert und verliert seinen ganzen Mut. Daraufhin fragt Josua Gott nach dem Grund für das Scheitern des Heeres. Gott offenbart ihm, dass jemand seinen Anweisungen nicht gefolgt ist und damit Sünde auf das ganze Volk gebracht hat.
Gemeint ist damit Achan, der bei der Erstürmung Jerichos nicht widerstehen konnte und Dinge für sich mitnahm. Dadurch wird er und damit auch seine Familie gebannt. Gott wird so lange nicht mehr mit dem Volk sein, wie gebannt es unter ihnen ist. Um die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen, muss das Gebannte, also die Beute, Achan, seine Familie und sein Besitz, Jahwe übergeben werden. Deswegen werden sie gesteinigt und verbrannt. Für uns heute ist so etwas nur schwer nachvollziehbar. Es zeigt Gottes Heiligkeit und die Folgen von Sünde für das gesamte Umfeld. Nach diesem Geschehen bestärkt Gott Josua erneut: Fürchte dich nicht und verzage nicht. Er befiehlt Josua, das ganze Heer zu nehmen und gegen Ai zu führen. Diesmal soll das Volk einen Hinterhalt legen. Ai wird geschlagen. Alle 12.000 Bewohner werden getötet. Josua lässt die Stadt zu einem Schutthaufen niederbrennen und den König von Ai aufhängen. Hier zeigt sich, Wenn Gott zuerst redet und das Volk gehorcht, bekommt es den Sieg. Wenn das Volk von sich aus handelt, ist es zum Scheitern verurteilt und zieht sich meist den Zorn Gottes zu. Im Anschluss feiern Männer, Frauen, Kinder und Fremdlinge ein Fest, das schon Mose für die Zeit im Land angeordnet hat. Das Volk verteilt sich dafür auf zwei Berge. Ein großer Altar aus unbehauenen Steinen wird gebaut. Auf ihn werden zahllose Opfer dargebracht. Die Steine des Altars werden gekalkt und das Gesetz wird auf ihnen niedergeschrieben. Dieser Altar wurde in den 90er Jahren bei Ausgrabungsarbeiten auf dem Berg Ebal wiederentdeckt. Das Fest dient der Bundeserneuerung. Ganz typisch dafür ist die Verlesung von Segen und Fluch. Dazu standen 6 Stämme auf dem Berg Garizim und verlasen den Segen des Gehorsams, und 6 Stämme standen auf dem Berg Ebal und verlasen den Fluch des Ungehorsams.
Als Reaktion auf die Eroberung und das Fest schließen sich die Könige des Südlandes, die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter zusammen, um gegen Josua zu kämpfen. Die Gibeoniter aber verwenden eine List, um einer Niederlage zu entgehen. Ihr Ziel ist ein Bündnis mit dem Volk Israel. Damit die Israeliten nicht merken, dass sie aus der unmittelbaren Nähe stammen, tun sie so, als ob sie eine weite Reise hinter sich hätten. Die Israeliten schließen, ohne Gott zu fragen, einen Bund mit ihnen. Als herauskommt, dass die Gibeoniter betrogen haben, kann Israel Gibeon nicht vernichten. Sie haben einen gültigen Bund geschlossen und bei Gott geschworen. Die Gibeoniter bleiben am Leben, sind aber von nun an Sklaven Jahwes und müssen niedere Dienste für die Stiftshütte leisten. Damit werden sie Jahwe übereignet. In der späteren Geschichte machen sie Israel gewaltige Probleme. Unter anderem verführen sie Israel zum Götzendienst. Die anderen 5 Könige des Südens erfahren von diesem Bündnis. Sie beschließen, gegen Gibeon Krieg zu führen. Einerseits ist dies ein Krieg gegen Verräter, andererseits beherrschte Israel durch die Dominanz über Gibeon die Landesmitte. Dieser Krieg sollte ein Befreiungsschlag sein, endete aber für diese Könige im Desaster. Israel kommt seinem Verbündeten zu Hilfe. Gott schickt Steine vom Himmel und verlängert auf Bitten Josuas den Tag. Die 5 Könige werden gefangen, gedemütigt und getötet.
Dieser Sieg ist nicht selbstverständlich. Es wird immer wieder deutlich gemacht, dass Jahwe eigentlich Krieg führt und das Volk Israel nicht das große Kriegervolk ist.
Die Heere Kanaans verfügen über Pferde und Streitwagen. Israel selber zieht nur mit Fußvolk in den Krieg. Heute wäre das vergleichbar mit leicht bewaffneten Fußsoldaten gegen Panzer anzutreten. Trotzdem trägt Israel gegen weit überlegene Gegner den Sieg davon. Auch im Norden erringt Josua einen Sieg gegen ein Bündnis von Königen und erobert zahlreiche Städte und Dörfer. Die Schlachten dazu sind im Einzelnen nicht erwähnt. Mit diesen Siegen bringt Josua seinen Auftrag zum Abschluss und damit erfüllt sich alles, was Gott Mose aufgetragen hat. Die Einnahme des Landes dauert insgesamt 6 bis 7 Jahre. Am Ende bleiben immer noch einige Völker in entlegenen Gebieten zurück. Die einzelnen Stämme bekommen die Aufgabe, diese kleinen Gruppen in ihren Gebieten zu schlagen und auszurotten. Allerdings gelang es Israel nicht, alle diese Völker zu vertreiben. Bei der Landverteilung taucht noch einmal Kaleb auf. Kaleb ist mit Josua der einzige aus der alten Generation, der nicht in der Wüste starb, da er als einziger Kundschafter mit Josua der Überzeugung war, dass Gott Israel das Land geben würde. Er ist jetzt 85 Jahre alt und schwört, die Bewohner in seinem erbetenen Landesteil zu vertreiben, wenn Gott ihm hilft. Josua gibt ihm das Land im Gebirge bei Hebron. In den Kapiteln 15 bis 19 wird den übrigen Stämmen das Land zugeteilt. Die Leviten erhalten kein eigenes Land, sondern 48 Städte auf dem Gebiet der anderen Stämme. Außerdem werden 6 Freistädte eingerichtet, 3 auf der einen Seite und 3 auf der anderen Seite des Jordans. Falls jemand aus Versehen einen Menschen getötet hat, kann er in diese Städte fliehen, um der Blutrache zu entgehen. Josua entlässt den halben Stamm Manasse, Ruben und Gad aus ihrem Kriegsdienst für die anderen Stämme. Sie ziehen in ihre Gebiete auf der Ostseite des Jordans. Vorher machen sie noch einmal deutlich, dass sie weiterhin Jahwe dienen werden und sich nicht vom Volk absondern wollen.
Zum Ende hält Josua alt und hochbetagt 2 Reden. In der ersten ermahnt er Israel, nur Gott zu dienen und keinen Götzendienst der umliegenden Völker nachzuahmen. Er ermahnt sie, Gott zu lieben und sich nicht mit den verbliebenen Völkern im Land zu vermischen. Wenn sie es doch tun sollten, werden sie aus dem Land ausgerottet. In seiner zweiten Rede gibt Josua einen Abriss der Heilsgeschichte. Angefangen mit der Berufung Abrahams aus Haram, seinem Nomadenleben in Kanaan und seinen Nachkommen. Die Segenslinie führt weiter durch Jakob, wichtig, nicht durch den erstgeborenen Esau. Dann schildert Josua die Sklaverei in Ägypten und die Rettung durch das Schilfmeer, bis über die Wüstenwanderung und Eroberung des Ostjordanlandes zur Eroberung ganz Kanaans. Josua will damit auf die Treue und Güte Gottes hinweisen, die er in der Vergangenheit gezeigt hat. Gott handelt in der Geschichte. Josua ermahnt das Volk, Gott treu zu sein und bekräftigt: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das Volk soll sich entscheiden, ob es Yahweh oder den Göttern dienen will. Beides geht nicht. Das Volk bekräftigt, dass es Yahweh dienen will, und Josua schließt mit ihnen einen Bund vor Gott. Zum Zeichen des Bundes errichtet er einen großen Stein. Josua macht immer wieder deutlich, dass das Halten der Gebote eine Antwort auf Gottes Handeln ist. Indem sie die Gebote halten, zeigen sie ihre Dankbarkeit gegenüber Gott und das, was er für sie getan hat.
Das Buch schließt mit dem Begräbnis Josuas, der im Alter von 110 Jahren starb. Auch die Gebeine Josefs, die das Volk aus Ägypten mitgebracht hat, werden nun bestattet. Dies hatte sich Josef vor seinem Tod gewünscht. Eleasar, der Sohn Aarons, stirbt ebenfalls und wird begraben.
Im Buch Josua wird beschrieben, wie Gott seine Verheißung erfüllt. Gott handelt und Israel ist im Großen und Ganzen gehorsam, so wie Gott es sich vorgestellt hat. Das Volk ist Gott so lange treu, wie Josua und die Ältesten leben. Josua leitet das Volk durch sein Wort und Vorbild in das Land Kanaan.
Auch wenn alles Töten im Buch Josua auf Gottes Anweisung hin geschah und somit dem Willen Gottes entsprach, stellt sich die Situation für Christen heute anders dar. Zu diesem Thema haben wir Peter Reger, Pastor einer Freikirche, befragt. Wie gehen wir Christen heute mit den Ereignissen im Buch Josua um und sollen wir heute auch in einen heiligen Krieg ziehen?
Gott hat einen völlig berechtigten Grund, die Völker auszurotten. Sie trieben einen abscheulichen Götzendienst. So heißt es auch in 5. Mose 9, Vers 4, dass Gott die Völker vor ihnen her vertreibt, wegen ihren gottlosen Treiben. Sie stellen eine Gefahr für das Volk Israel dar, wie im weiteren Verlauf der Geschichte zu sehen ist. Sie verführen Israel mehrfach zum Götzendienst. Gott gebraucht Israel als Werkzeug für sein Gericht über diese Völker. Wichtig ist, dass dieser Befehl zur Ausrottung eine einmalige Anordnung Gottes war, die nie wieder gegeben wurde. Das Buch Josua ist für die Christen heute ein Vorbild im Umgang mit der Sünde. So radikal wie Josua alle Völker ausrotten sollte, so sollen auch die Christen jegliches Fehlverhalten aus ihrem Leben ausräumen. Wir führen einen geistlichen Kampf, wie Paulus ihn in Epheser 6 beschreibt. Als Christen sind wir nicht berufen, gegen Menschen zu kämpfen, sondern ihnen das Evangelium, die frohe Botschaft, zu verkünden. Diese bewirkt Leben und Versöhnung mit Gott.
Das war der Bibel-Podcast zum Buch Josua. Als Quellen haben wir verwendet: das Alte Testament, Entstehung, Geschichte, Botschaft von William Lassor, das Studienbuch Altes und Neues Testament von Bill Arnold und Studienmaterial von der Bibelschule Wiedenest. Wir danken Peter Reger für seine Mitarbeit bei diesem Podcast. Die Titelmusik Blue Line von Antiguru gibt es bei magnetune.com. Auf unserer Webseite bibelpodcast.de findet ihr Links und Büchertipps zum Thema. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen und neue Folgen des Podcasts anhören.
Wir hoffen, diese Sendung hat euch gefallen. Bleibt uns treu und empfehlt uns weiter.